ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön, dass Sie reinhören. Ich bin Frank-Michael Bauer. Herzlich willkommen. Diesmal geht es um Kobolde, die im Osten Deutschlands sehr beliebt waren und es auch noch sind. Er war der Schöpfer des abenteuerlustigsten Kobold-Trios der DDR, Dick, Duck und Dicke Duck. Sein Name? Hannes Hegen, bürgerlich Johannes Hegenbart, geboren am 16. Mai 1925 in Böhmen. Wir erinnern anlässlich seines 100. Geburtstages an den Zeichner, der sein Handwerk unter anderem in Ilmenau und in Leipzig gelernt hat. Der eigensinnige und scheue Künstler hat mit jedem Mosaikheft und den Dicke Ducks Abenteuern seine Fans begeistert. Jede neue Ausgabe war im Nu ausverkauft. Abonnements der Heftreihe waren wie Goldstaub.
Ja, das ist also direkt schon von meinen Eltern auch schon weitergegeben worden. Die Hefte wurden gesammelt und das war was ganz Besonderes. War schwer zu bekommen zum Kaufen und hat man als Kind sehr gerne gelesen. Also war eine schöne Reihe mit den dreien. Waren ja dann die Vorgänger von den Abrafaxen.
Es waren die Kinder, die wollten immer diese Dicke Duck abonniert, weiß ich nicht. Aber die Kinder haben das eher gebracht und gewusst, wo es was gibt. Auch in der DDR war alles knapp. Alles, was gab, war wenig.
Die Hefte, die sagen mir noch was. Nur die ganze Zeichnung und die ganzen Geschichten, das waren eigentlich Abenteuer in der Gruppe. Die waren immer sehr schnell vergriffen, das weiß ich. Man hat sich so untereinander ausgetauscht dann.
Tja, man wusste sich eben zu helfen. Hannes Hegen und sein Team bescherten der DDR mit den gezeichneten Abenteuern Millioneneinnahmen. Folglich hat der clevere Chefzeichner und Schöpfer der Dicke Ducks diesen Umstand auch zu seinen Gunsten ausgenutzt.
Ja, und da gibt es die schöne Geschichte, wo dann wieder mal eben die Daumenschrauben angezogen wurden, unter anderem halt durch Leserbriefe in der Lehrerzeitung und anderswo, dass dieser Schund, das wäre dann Besseres als das, was der Westen produziert, madig gemacht wurde mit dem erhobenen Zeigefinger und so. Und da hat er sich dann wohl wissend, demnächst kommt der Chefredakteur wieder vorbei, ein Abschiedsblatt gezeichnet vom Mosaik und das lag ihm ganz zufällig arglos auf seinem Schreibtisch. Mhm. Und der Chefredakteur kam ins Büro, sah das Blatt liegen, erbleichte, hat es plötzlich ganz eilig wieder zurück in den Verlag zu kommen, um dort zu berichten, der Hegenbart will aufhören. Sofort war wieder Ruhe für die nächsten Monate und Jahre.
Sagt Professor Dr. Bernd Lindner aus Leipzig. Der Kulturhistoriker hat den Bildergeschichtenkünstler recht gut gekannt und eine Biografie über ihn geschrieben. Die drei Leben des Zeichners Johannes Hegenbart. Bevor er ausführlich zu Wort kommt, erzählt mit einem Leuchten in den Augen mein Kollege Dirk Henze über seine Mosaikerfahrungen.
Die Dicke Ducks waren Helden meiner Kindheit. Obwohl ich natürlich rein vom Zeitpunkt her ein Fan der Abrafaxe sein müsste. Und das auch bin, mit denen habe ich lesen gelernt. Aber mir ist völlig klar, Abrax, Brabax und Kalifax sind Söhne von Dick Duck und Dicke Duck. Die Dicke Ducks sind ein wundervoller Beweis für die fantasievolle Kraft von Comics. Eben auch im sonst so bemüht sachlichen Sozialismus. Dabei haben die drei in ihren Abenteuern keineswegs Lenin geholfen, Gerechtigkeit in die Kolchose zu bringen. Vielmehr trieben sich die Dicke Ducks in allen anderen Gesellschaftsformen rum. Von der Sklavenhalterei bis zum Kapitalismus und trafen dort nicht Karl Marx. Trotzdem haben sie die tollsten Dinge erlebt und gelenkt. Den Goldrausch im Wilden Westen, die Erfindung der Magdeburger Halbkugeln und natürlich Ritter Runkel. Einen Aufschneider, der seine Niederlagen genauso als Siege feierte wie heute Donald Trump, es dabei aber immer schaffte, sympathisch zu bleiben. In den Mosaikheften steckte für mich mehr als in den weltweit viel berühmteren Comics um den anderen Donald. Da war ja alles voller Enten und Mäuse. Bei den Dicke Ducks hatte ich irgendwie das Gefühl, selbst mit dabei zu sein, als neunmal kluger Steppke in einer großen, weiten Welt, die DDR ja sonst nicht war. Da habe ich den Geschichten auch die krudesten Wendungen verziehen, zum Beispiel den direkten Übergang vom alten Rom in eine Weltraumrakete. Die Dicke Ducks konnten alles. Aber, wie gesagt, als ich endlich lesen konnte, gab es sie gar nicht mehr. Mein Vater hatte aus seiner Jugendzeit noch ungefähr 20 Hefte von über 200. Da hat mein Hirn ordentlich Handlungssprünge vollzogen, wenn es von Nummer 127 direkt zur 142 weiter musste. Boah, was haben wir die Hefte in der Schule hin und her getauscht. Da war ich fast ein wenig besessen. Vielleicht kann man dann auch meine Enttäuschung nachvollziehen, als mich meine Eltern mal im Urlaub zum Besuch einer Kirche überredeten. Ihr Argument? Die hat Mosaikfenster. Schon bei ihrem Blick hätte ich ahnen müssen, dass da was faul ist. Natürlich gab es dort Mosaikfenster, aber Dicke Ducks waren dann nicht zu sehen.
Wenn Ritter Runkel das wüsste, er würde sofort geritten kommen. Hannes Hegen, der geistige Vater der Diggedacks, wäre 100 geworden. Ein genialer Comicautor der DDR. Was vor allem deshalb so besonders ist, weil eben gerade das System DDR nicht so recht zu Comicgeschichten passte. Erst recht, weil sie nicht im Sozialismus spielten. Hannes Hegens Karriere war deshalb durchaus eine ganz besondere. Und in die tauchen wir mit Bernd Lindner aus Leipzig ein. Dort wurden übrigens auch zu DDR-Zeiten die Mosaikhefte gedruckt. Mein Gast ist aus der Lutherstadt Wittenberg, lebt seit vielen Jahren in Leipzig. Sie haben die Lebensgeschichte von Hannes Hegen aufgeschrieben. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ich habe im Museum gearbeitet hier in Leipzig, im Zeitgeschichtlichen Forum. Und wir hatten eine kleine Foyerausstellung zum Mosaik, eine Übernahme aus Halle. Die Ausstellung haben damals Moritz Götze, der Künstler, und Peter Lange, ein Kunsthistoriker, erarbeitet. Und wir haben die übernommen. Hegenbart hatte seinen Segen dazu gegeben, aber war in Halle nie erschienen. Und als wir die Ausstellung in Leipzig zeigten, kriegten wir einen Anruf von seiner Lektorin, von der Irene Karlau. Und sie sagt, Herr Hegenbart möchte gern die Ausstellung sehen. Ich sage, glaube ich nicht. Weil allgemein bekannt war, Herr Hegenbart ist menschenscheu, zumindest lebt er zurückgezogen und geht selten in die Öffentlichkeit. Doch, er möchte kommen. Wir haben einen Termin vereinbart. Und dann kam er auch und haben ihm die Ausstellung gezeigt. Und er hatte dann aber schon eine große Mappe mit Zeichnungen von sich und seiner Frau Edith Hegenbart, die die Figuren für das Mosaik entworfen hat, die Charaktere sozusagen gestaltet hat, Grundgestaltung gemacht hat. Und der Hintergrund war, er war auf der Suche nach einem Verbleib seiner Bestände. Seine Frau war krebsgestorben, relativ überraschend. Er war mit der Meinung, sie war gleichen Jahrgangs wie er, 1925, aber viel rüstiger. Die macht das alles mit meinem Nachlass. Und dann war sie tot und suchte er plötzlich eine Bleibe dafür. Und so sind wir zueinander gekommen. Und er war auch sehr angetan von dem, was wir ihm zeigen konnten im Museum, wie wir mit Zeichnungen umgehen. Also immer 10 Zeichnungen in einem säurefesten Karton mit Seidenpapier dazwischen und. Ne? Und immer klar, er will uns das schenken. Denn Kauf kam nicht in Frage. Das war unschätzbar wertvoll, das Ganze. Das war uns klar. Ich muss dazu sagen, dass mein Direktor, der Rainer Eckert, auch großer Mosaik-Fan war. Der ist 2 Jahre älter als ich. Also ich bin Jahrgang 52 und den musste ich sozusagen dafür nicht erwerben. Aber wir gehören zu einer großen Stiftung, Stiftung aus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Bonn. Und natürlich musste ich auch die dortige Direktion mit an Bord nehmen. Und deshalb habe ich gesagt, Herr Hegenbart, schön und gut, aber ich muss da ein bisschen mehr drüber wissen. Und dann sagt er zu mir ad hoc, kommen Sie mich doch besuchen. Was hier mal den Atem verschlagen hat, weil das war das nächste Tabu. Manche wussten, wo er wohnt. Es gab an seinem Haus in Karlshorst kein Namensschild, aber keiner war je in dem Haus drin gewesen. Da ließ nur handverlesene Leute vor und dann auch nur, wenn sie ihm genehm waren. Und das war mitunter ein recht heikle Angelegenheit. Er war sehr misstrauisch. Und wenn man nur einen falschen Ton anklingen ließ, dem ihn vermuten ließ, da will sich jemand auf meine Kosten profilieren, sei es vom Image her, sei es auch finanziell, war sofort das Tischtuch zerrissen. Es war sozusagen ein günstiger Einstieg. Vielleicht erzähle ich mal die Geschichte, wie ich ihm das erste Mal gegenüberstand. Er sollte halt mit dem Auto kommen von Berlin. Sie standen auf der Autobahn im Stau. Frau Karlau rief an, ja, verspätigen uns. Ich sage, okay, sie sorgt dafür, dass sie direkt vor dem Museum, das ist in der Grimmaischen Straße, und dann fahren normalerweise die Boller hoch ab 10, dass sie dort rein können und Herr Hegenbart aussteigen kann, und habe dann unten den Damen an der Pförtnerloge gesagt, wenn Herr Hegenbart kommt, sagen Sie mir Bescheid. Ich kriegte also den Anruf irgendwann gegen 11:30, Herr Hegenbart ist da. Ich rein in den Fahrstuhl, runtergefahren. Erdgeschoss geht die Fahrstuhltür offen, vor mir steht so ein kleiner Mann und guckt zu mir hoch. Ich kannte ihn nicht, kannte kein Bild, ich wusste aber intuitiv, das ist er. Ne? Und dann entfuhr mir einfach unkontrolliert der Satz, oh, der Traum meiner Kindheit. Und er guckte hoch zu mir und sagte, wirklich? Und seitdem waren wir uns sympathisch, ja. Was alle anderen Sachen dann bis hin zu dieser Biografie, wo wir jetzt sprechen werden, dann sozusagen den Weg gebahnt hat.
Sie selber sind Jahrgang 52. Wann ist Ihnen zum ersten Mal ein Comicheft Mosaik begegnet? 55 hat das angefangen, da waren Sie 3 Jahre alt, sicherlich noch nicht. Wann war das?
Also ich denke so 56, 57, also in dem Vorlesealter, also ich auch nicht selber die Hefte lesen konnte. Hintergrund ist, mein Vater war Eisenbahner und auf dem Bahnhof Wittenberg, wo er als Dispatcher arbeitete, gab es 2 Zeitungskioske. Eine im Hauptgebäude, da gab es auch Reiseproviant und solche Dinge, und eine draußen auf dem Außenbahnsteig. Und Eisenbahner mussten ja dann am Wochenende auch lange Schichten machen und dann auch viel Nachtschichten und Nachmittagsschichten, dann, wenn auf den Gleisen nicht mehr so viel los war. Also wurde da auch zwischendurch mal gelesen. Mein Vater war kein Buchleser, er war aber ein fleißiger Käufer von Zeitungen an diesen beiden Kiosken. Und von daher kriegte er dann immer in seine Zeitschriften, Illustrierten, die er kaufte, eine Einlage reingelegt, das Mosaikheft, das er auf die Fahrt nach Hause, wir wohnten so 20 Zugminuten von Wittenberg entfernt, dann mal kurz durchblätterte und dann uns Kindern gab. Mein Bruder ist ein Jahr älter als ich und wir haben uns dann auf diese Hefte gestürzt und anfangs hat, glaube ich, unsere Mutter uns das vorgelesen, aber ich habe immer die Sachen, auch später wahrscheinlich kommt das da ja mit den Augen erschlossen, also wenn neues Mosaikheft kam, dann habe ich das einmal von vorn bis hinten angeguckt, das Bild für Bild durchgeguckt, und wenn ich die Intus hatte, die Bilder, dann habe ich die Texte dazu gelesen. Die waren, sagen, für mich an zweiter Stelle. Mhm. Und was ich dann gerne gemacht habe, ich bin auf dem Dorf groß geworden, die Winterferien waren lang, es war nichts los, es gab ja damals, wir hatten zwar frühzeitig einen Fernseher, aber es gab ja noch nicht viel Programme, vor allem Vormittag und Nachmittag nicht. Dann habe ich die Hefte, die ich hatte, alle auf den Mittelbildern aufgeschlagen, großen Wimmelbildern, die Gisela Zimmermann gezeichnet hat, und habe die nebeneinander gelegt auf den Teppichboden im Wohnzimmer und bin dann mit den Augen in diesen Bildern spazieren gegangen.
Und Sie haben die Hefte auch gesammelt?
Ich habe durch die Gabe meines Vaters sozusagen, der die immer mitbrachte, hatte ich viele Hefte und habe dann um 13. Lebensjahr rum mit einem Schulfreund eine Wette abgeschlossen, wer am ehesten innerhalb von 4 Wochen die meisten Mosaikhefte zusammenbekommt. Und ich habe dann wirklich bis auf 2 Hefte, das war Mitte der 60er Jahre, alle Hefte gehabt. Das Heft 5, also eins von den beiden Tierheften, F3, Heft 5 sind Tierhefte, nicht mit dem Dicke-Dax, und eins aus der 10er-Reihe, und hatte die Wette gewonnen und dann war es gut, und dann kam mein Freund, der etwas wohlhabende Großmutter hatte, und sagte, du, ich kaufe dir die Hefte ab, ich gebe dir 25 Mark der DDR. Das waren 5 Mal Taschengeld. Ich kriegte im Monat 5 Mark der DDR Taschengeld. Und dann schoss es mir durch den Kopf, ach, die Kindheit, das ist eh vorbei. Was soll's denn, ne? Und habe ihm diese Hefte verkauft.
Und erst hinterher, viele Jahre später, ist Ihnen bewusst geworden, was Sie da verkauft haben.
Ich bin nicht umsonst im Museum später gelandet. Ich bin also so ein Typ, der nichts wegwerfen kann und alles sammelt. Und das ist das einzige Mal in meinem Leben, wo ich als Sammler, relativ früh, muss ich dazu geben, versagt habe.
Sie sind im Museum gelandet. Was haben Sie gelernt?
Ich habe Kulturwissenschaft studiert in Berlin.
Und an der Humboldt-Universität?
An der Humboldt-Universität, wo alle 2 Jahre Direktstudenten angenommen wurden. Ich lebte damals schon in Leipzig, aber hatte dann das Glück in Berlin. 1974 war gerade Berlin, Direktstudenten einen Studienplatz zu kriegen, einen von 24. Muss nicht ganz schlecht gewesen sein, weil ich dann ein Goethe-Stipendium kriegte. In dem Jahrgang waren es 6 in ganz Berlin, alle von allen Studenten, die da studierten, und habe dann mir noch Ausbildung, dass ich als Zusatzfach neben Literaturwissenschaften, was dazugehörte bei mir, auch noch Soziologie belegen konnte, weil dann schon klar war, ich wollte ja zurück nach Leipzig, dass ich an dieses Zentralinstitut für Jugendforschung gehen würde, in die Abteilung Kultur- und Medienforschung, das einzige ständig arbeitende soziologische Institut in der DDR. Das reizte mich, die Kollegen waren mir sympathisch.
Mhm. Und Sie haben dort auch promoviert zum Leseverhalten junger Leute in der DDR.
Ja, dafür bin ich eingestellt worden. Mein erster Abteilungsleiter war Lothar Bieski, der damals uns unterrichtete in Berlin im Fach Kultursoziologie, und für den der wollte gern Professor werden an der Humboldt-Uni, für den hatte es sich gut gemacht, einen Studenten zu nehmen. Für mich war es ein gutes einsteigen nach Leipzig, weil die Arbeitsstellen für Kulturwissenschaftler waren ja nicht so reich gesät und in Leipzig bildete er selber Kulturwissenschaftler aus. Insofern war das für mich ein Glücksgriff, da anfangen zu können. Und am Anfang habe ich Leseforschung gemacht, aber wir hatten so ein Privileg, alle möglichen Dinge machen zu können, auch außerhalb der Jugendbereiche. Und es gab ja damals den großen Run auf die bildende Kunst in der DDR. Ich fing an mit der 7. Kunstausstellung, 660.000 Besucher, ab der 8. waren es über 1 Million. Und das faszinierte uns natürlich genauso wie die Macher. Und wir wollten wissen, was passiert denn da? Und dann habe ich angefangen, so nebenher sozusagen Besucherbefragungen, Kunstausstellungen zu machen und den Verband, den ich gebeten hatte, da vielleicht Jugendliche befragen zu können, auf der 9. antwortete dann, warum denn nicht gleich alle? Und so habe ich die 9. und 10. Kunstausstellung repräsentative Besucherbefragung gemacht, aber auch zwischendurch in Dresden in die Bezirkskunstausstellung, weil der Schwerpunkt der Kunst lag in 17 Jahren in Leipzig, die berühmte Leipziger Schule. Matthäus Tübke Heisig wechselte stärker nach Dresden. Die jungen Wilden waren im Westen en vogue. Man erinnerte sich in Dresden an die Erbe der Brückenmaler und das war viel spannender als das, was dann in Leipzig passierte. Und da habe ich eben auch Befragungen dieser Art gemacht. Das heißt, ich habe von daher auch eine Affinität zu bildnerischen Künsten gehabt. Und da trifft sich zum Beispiel diese frühe Mosaikerfahrung mit späteren Anschauen von Bildern, zumal ja nicht wenige da Künstler in der DDR auch eine affine Beziehung hatten zum Mosaik.
Ist schon manchmal interessant, wie sich dann auch Kreise schließen. Früher selber die Hefte gelesen, in die Bilder eingetaucht und dann die Sammlung verkauft. Und viele, viele Jahre später lernen Sie den Autoren der Bilder kennen, den Zeichner Hannes Hegen, und schreiben ein Buch über ihn.
Das stand nicht in meinem Lebensplan, klar. Das war der Traum meiner Kindheit, steht plötzlich vor einem. Und was macht man da? Man versucht, ihm näher zu kommen, was sagt, vom Typ her mit ihm nicht so ganz einfach war, weil er war aus unterschiedlichen Erfahrungen heraus Vertriebener, also musste aus Böhmisch-Kamnitz weg, hat zu DDR-Zeiten früh als Karikaturist Karriere gemacht, aber auch gemerkt, dass man da aufpassen muss, dass man nicht übers Ohr gehauen wird. Er hat zum Beispiel nebenbei das Rumpelmännchen erfunden als Figur für die Lumpen- und Altstoffsammeln.
Ach, das ist von ihm, ja?
Das ist von ihm. Er war damals in der Redaktion vom Frischen Wind und dann kam mit Heinowski, der später als Doc-Filmregisseur berühmt war, ja, war damals Chefredakteur.
Ach, ja. Und sagt, Heinowski, Scheumann. Scheumann und Heinowski, genau.
Ja, wir haben eine Anfrage, da möchte die Zero-Rohstoff Sammelaktion möchten eine Figur haben, die Kinder anspricht. Wir wollen das nebenbei machen. Hegenbart hat, ja, das kann ich machen, und hat dann überlegt, kam natürlich dann sofort auf die Heinzelmännchen, die fleißig nachts sammeln, aber das ist ja sozusagen 11 oder 12 oder 15 Figuren, aber braucht eine Figur. Und er kam dann auf die Idee aus der berühmten Märchenfigur
Rumpelstilzchen.
Vom Rumpelstilzchen, das ums Feuer tanzt und sammelt und singt, eine Figur zu entwickeln, nämlich das Rumpelmännchen. Und das hat er vergütet bekommen mit 250 oder 300 Mark der DDR und sich auch nicht die Rechte dran gesichert. Und da sich später wirklich jahrelang immer wieder in den Hintern gekniffen oder gebissen, weil das war eine ewige Figur, die ging bis in die 70er Jahren und die wurde immer weiterentwickelt von anderen Zeichnern und er kriegte nichts dafür. Das sollte ihm nie wieder passieren.
Mhm. Ja? Wir gehen nochmal zurück. Wo ist er genau hergekommen?
Er kommt aus Böhmisch-Kamnitz, ist 1925 geboren worden in einer Glasmacherfamilie. Böhmisch-Kamnitz war berühmt durch sein böhmisches Glas, vor allem auch geschliffenes Glas, farbiges Glas. Und die ganze Familie Hegenbart ist mit Glas groß geworden, hat Glas auch groß gemacht in Böhmisch-Kamnitz.
Und da lag vielleicht auch schon so ein bisschen Glasmalerei, hing ja damit zusammen, dass er sozusagen die künstlerische Ader von seinem Papa
bekommen. Also die Familie war sehr wohlhabend. Sein Vater, der durch Geburt etwas behindert war, ist irgendwann ausgestiegen, ist noch nicht ganz genau geklärt, wann der Punkt denn war, warum er dann zum großen Verein der Hegenbarts nicht mehr dazugehört. Hat eine kleine Glasschleiferei gehabt und hat dort auch verkauft. Die Kinder, er hatte noch eine Schwester, die haben natürlich zum Beispiel die Gläser eingepackt. Und für das Schleifen mussten immer Muster vorgemalt werden, die dann mit Graphit aufgetragen wurden auf die Gläser und dann geschliffen wurden. So was hat er alles in früher Kindheit erlebt. Und selbstverständlich ging sein Vater davon aus, dass er auch in dieses Handwerk einsteigen würde. Und er hat dann auch wirklich Glasmaler gelernt. In Groß-Schönau gab es eine Fachschule. Und er war dann so talentiert, orientiert, dass er sozusagen dann von da aus auch gleich nach Wien zum Studium gegangen ist, angewandte Kunst, auch in der Hoffnung sozusagen, das war dann schon Kriegszeiten, vielleicht dann zurückgestellt zu werden, weil Studenten mussten nicht gleich eingezogen werden. Hat in Wien aber eigentlich nur ein halbes Jahr studieren können, dann ist er eingezogen worden zu den Rotorwerken, da ging es um Flugzeugproduktion, da war er technischer Zeichner, von da aus ist er dann gleich an die Front. Und als er wiederkam, glückliche Umstände, unbeschadet.
Ich sag nur Gänsefett.
War er sozusagen dann schon, stand ja schon in vollgepackten Wagen. Seine Eltern mussten raus, Vater war noch an der Front, war dann in englischer Gefangenschaft. Er ist in der Westfront zum Einsatz gekommen, mussten dann, als die Landung in Normandie war, aus einem Kessel fliehen. Dem ist es mit dem Rest seines Bataillons gelungen, bis sich nach Ungarn durchzuschlagen. Es wurde also vollkommen zerstreut und dort waren sie bei einem Bauern untergebracht, dem die abgemagerten Soldaten jammerten und der eine Gans schlachtete. Und den Soldaten die Gansbrot. Und wenn man dann lange nichts gegessen hat und Gänsefett isst, er wurde knallegelb im Gesicht.
Und alle dachten, er hat Hepatitis, also Gelbsucht.
Ja, und dann fing die Zusammensammlung der Soldaten wieder an und alle gingen wieder an die Front, aber er blieb zurück, weil er angeblich Gelbsucht hat.
So. Das hat ihm sozusagen das Leben gerettet.
Und dann hat er sich kurz entschlossen von dort aus Ungarn bis nach Hause durchgeschlagen, mehr oder minder desertiert, ne? Und kam dann halt zum Kriegsende dort an.
Ja, viele aus seiner Schulklasse, da gibt es auch so ein Foto in ihrem Buch über Hannes Hegen, über Johannes Hegenbart, kann man sehen, dass viele nicht wiedergekommen sind aus dem Krieg.
Ja, also ein Mitschüler aus der zweiten Klasse hat dann später sich die Mühe gemacht zu recherchieren, wo denn die einzelnen Leute geblieben sind. Durch die Vertreibung 1946 landeten die ja überall, ne? Das war sehr schwierig. Und er hat dann herausbekommen, wer gefallen ist, wer vermisst ist und da war Hannes Hegen einer von dem knappen Drittel, die den Krieg überlebt haben.
Dank dieses Gänsefetts im Endeffekt, ja. Wenn man so will.
Weil die ganzen Soldaten aus seinem Bataillon, die dann wieder an die Front geschickt wurden, die sind fast alle aufgerieben worden.
Die Familie musste Böhmen mit wenig Habseligkeiten verlassen. Pro Person 25 Kilo waren erlaubt mitzunehmen. Und dann sind sie zunächst nach Sachsen gekommen.
Ja, sie sind in der Nähe von Birna gegangen, weil dort eine Familienmitglieder von seiner Mutter wohnten. Ach, der Vater war noch in Gefangenschaft und er ist dann mit Mutter und Schwester und Bollerwagen sozusagen dann über die Grenze. Und dort haben sie, sind sie da auch mal untergekommen und er war jetzt quasi der Ernährer der Familie und hat dann aus seinem zeichnerischen Talent versucht etwas zu machen und sind dann relativ schnell auch weitergezogen in den Vorharz, in einen kleinen Ort namens Bennigenstein und der hat dort in einer Postkartenfabrik Motive gemalt.
Glückwunschkarten zum Beispiel.
Glückwunschkarten, auch, ja. Blumenkarten, unter anderem schon lustigerweise solche Karten mit Wichtelmännern drauf, also Gnomen. Vielleicht ist da die erste Fährte gelegt worden für die späteren Dicke-Dachs. Und da waren sie aber auch relativ kurz, weil dann wurde ihnen bekannt. Sie suchten natürlich wieder Kontakt zum Vater, der war dann auch aus der Gefangenschaft, suchte auch nach ihnen. Und wie das damals üblich war, so einzelne Gewerke, die versuchten dann irgendwo in Deutschland dann wieder heimisch zu werden.
Das war dann in Ilmenau?
In Ilmenau. Die Glasschleifer aus Böhmisch-Kamnitz sind zum Teil dort ansässig geworden, haben eine eigene neue Firma gegründet und der Vater war dann auch dort beschäftigt, sodass sie dann von Bennigenstein aus nach Ilmenau aufgebrochen sind. Und auch da fiel natürlich sozusagen sofort das Talent von Hannes, wir, oder Johann oder Hans, es gibt unterschiedliche Namen, dieses Spiel mit dem Vornamen, mit dem Nachnamen, das zieht sich durch sein ganzes Leben durch. Damals haben ihn vor allem die Familie und die Kollegen Hans genannt. Hans sollte also perspektivisch die künstlerische Leitung dieser Firma übernehmen, als Glaszeichner, Entwerfen von Kollektionen und man schickte ihn nach Leipzig an die Kunstgewerbeschule. Das wäre also direkt der Anknüpfungspunkt gewesen an das Studium in Berlin. Die hat auch relativ zeitig wieder aufgemacht, aber in ihm brodelte schon das Künstlergehen.
Da also weniger immer Glasindustrie, sondern eher Kunst.
Ja, das war auch sein Ziel, nicht Glasmaler zu werden.
Deswegen ist er dann auch von der Kunstgewerbeschule zur Kunstakademie in Leipzig gegangen.
Das war ein Gebäude, es war großteils beschädigt, ein Flügel, da war später eine Fachstelle für Tanz drin, war richtig zerstört. Und in dem intakten Vorderhaus war damals diese Kunstgewerbeschule, also quasi eine Fachschule angesiedelt. Und als Johannes hörte, dass im Nebenflügel die Kunstakademie wieder aufmacht, ist er über den Flur und hat sich eingetragen in das Matrikel. Und das gibt es noch, dieses Matrikelbuch von 47. Er ist der allererste Student, der sich in der HGB in Leipzig als Student eingetragen hat in dieses Matrikelbuch. Und er ist, unbescheidenerweise kann ich das sagen, auch der erfolgreichste Student dieser Hochschule. Obwohl natürlich da Matteuer, Tübke und Heisig zu nennen sind, die auch großen, weltweit internationalen Erfolg hatten. Aber ich glaube, keiner hatte so eine Popularitätsrate in seinem Leben erreicht wie Hannes Hegen als späterer Zeichner des Mosaiks und hat auch sehr gut verdient dabei, schon zu DDR-Zeiten und nach 1990 mit den Reprintbänden erst recht. Das heißt, er ist mit Fug und Recht als der erfolgreichste Student der HGB in Leipzig zu nennen heute.
Was hat er damals gezeichnet als Student? Leipzig, Trümmer beräumen oder auch im Zoo war er unterwegs?
Er hat ständig gezeichnet, wo er stand und saß.
Das war so ein Mann, der unablässig gezeichnet hat, ne?
Ja. Also er hat einen unwahrscheinlichen Output, also um das mal vorwegzugreifen, wir haben von ihm, der auch nichts weggeworfen hat, zum Glück auch nichts wegwerfen musste, weil er später ein großes Grundstück in Berlin hatte, 500.000 Objekte, überwiegend Zeichnungen, übernommen, davon 30.000 etwa die Mosaik zu rechnen und die anderen 20.000 sind Karikaturen und freie Zeichnungen.
Mit was hat er gezeichnet? Feder, Kohle, Kreide, Bleistift, Pinsel?
Er hat meistens zu Hause mit einem Pinsel Dusche gezeichnet. Der Adler zum Beispiel, viel mit Bleistiften. Er hat, seine Frau war Bühnenbildnerin, Kostümbildnerin und er hat dann schon in der Hochzeit der Produktion von Mosaik und hat unentwegt gezeichnet und aus manchen Theaterbesuchen 20, 30, 40 Zeichnungen mitgebracht.
Da gab es sogar mal Ärger, dass ein Schauspieler gesagt hat, hört aber jetzt mal auf.
Der berühmte Fred Dürn hat Nathan den Weisen gespielt, ich glaube jedenfalls, das war das. Und den irritierte das so, dass da einer dort in der ersten Reihe saß und kritzelte, als er an den Bühnenrand gegangen ist und hat entweder oder hören Sie jetzt auf zu zeichnen oder ich breche die Vorstellung ab. War auch natürlich ja Hegenbart brav aufgehört zu zeichnen. Und Sand ist praktisch, er hat dann diese Zeichnung zu Hause sortiert, er hat an den Rand, weil es war ja Bleistift, der konnte ja dann nicht mit Farbe arbeiten, während des Zeichnens auch die Farben der Kostüme, die einzelnen Farben notiert und hat dann immer vier Blätter zu einem großen Block in einem Passepartout zusammengebracht, hat einzelne Bilder dann auch nach den Farbvorgaben ausgeduscht. Das war sozusagen sein Nebengewerk, das war seine freie Kunst neben der Brotkunst Musik. Nicht, dass er das nicht geliebt hätte, er hat es ja selber erfunden, aber er brauchte auch den Ausgleich und er brauchte auch die ständige Reibung an seinen großen Vorbildern, zum Beispiel hat Josef Hegenbart, exzellenter Federzeichner, später Rohrfeder umgestellt. Das war ihm, er wurde immer expressiver, mit Rohrfeder konnte er dem besser nachkommen. Es gibt von vielen Büchern von ihm zwei Editionen, zum Beispiel von Don Quixote gibt es eine mit der Lasurfeder, also oder mit Pinsel gemalt und das andere gibt es halt zusammen mit der Rohrfeder. Mhm. Und das hat man dann auch produzieren können, aber man wurde das auf dem westdeutschen Markt sofort los. Und dann hat sich Hannes Hegenbart, wie ich später rausbekomme, auch eine Rohrfeder besorgt und hat dann für sich eine Mappe, die heißt Majestäten. Bilder von Majestäten, von Napoleon über alle möglichen Könige und Grafen mit der Rohrfeder gemalt, nur für sich. Die landete dann irgendwo in einem Schrank, in einem Fach, um sich selber zu beweisen, er könnte das auch. Und indem er sich den Beweis erbracht hat, war es gut.
Bevor es zum Mosaik gekommen ist, also ich sage jetzt mal den Zeitraum nach der Ausbildung 1949 bis 55, hat er als Karikaturist gearbeitet, zum Beispiel für die Zeitschrift Frischer Wind. Das war der Vorgänger vom Eulenspiegel, ne?
Ja, es gab den Eulenspiegel noch und den Frischen Wind, der dann zum Eulenspiegel wurde.
Als Karikaturist, wie kritisch war er damals mit seinen Zeichnungen? Wie frech war er da gewesen?
Also er hat erstmal angefangen, so Alltagsszenen zu zeichnen. Es gibt zum Beispiel wunderschöne Szenen in Leipziger Kaffeehäusern, die Leute karikiert hat, die dort saßen. Und daraus hat er dann auch Charakterbilder entwickelt, hat viele Sachen auch mit einem Redakteur durchs Land gezogen, hat dann sagen, Fotografie war ja noch nicht so unbedingt verbreitet, dann so eine Reportage, die Zeichnungen gemacht, Nie so vordergründig politisch, weil da war ihm schon bewusst, das ist heißes Eisen, da muss ich mich nicht drauf einlassen. Da hat er auch entsprechende Erfahrungen mit anderen Kollegen gemacht. Es gibt zum Beispiel von ihm eine wunderschöne Ulbricht-Karikatur, ein Porträt, ne, wo er den richtig scharf auf die Kante nimmt. Das hat dann keinen gezeigt. Das hat sie im Glück dann aber im Vor- und Nachlass gefunden. Also er hatte dann schon eine Affinität und vor allen Dingen, er wollte damals schon gerne Karikaturbücher machen, also ganze Bildergeschichten. Er sprach ja nie von Comics, sondern er sprach immer von Bildergeschichten. Ganze Bildergeschichten zeichnen, hat auch zwei entwickelt. Die waren durchaus gesellschaftskritisch. Das eine geht um einen Mann, der ein Auto bekommt, früh in der DDR. Ganz stolz ist und dann geht ein Teil kaputt und dann fing die Odyssee quer durch die DDR an, um zu diesem Teil zu kommen und als es dann endlich wieder hat, geht das nächste Teil kaputt und er landet in der Irrenanstalt. Oder der andere hat eine Laube, die Laube ist alt und morsch und er möchte die Bretter sozusagen neu befestigen und braucht Nägel und geht in den Handel, um Nägel zu kaufen. Und Nägel haben wir nicht. Das ist typische DDR-Jargon, haben wir nicht. Die Verkäuferin zeigt ihm auch die leere Schatulle und er rennt immer wieder hin und der Bart wird länger und länger und die Hütte wird baufälliger und baufälliger und es kommt halt nicht zur Reparatur der Hütte. Und da hat er auch viele, viele Zeichnungen dazu gemacht, richtig fortlaufende Geschichten, die er aber nicht unterbringen konnte als selbstständige Hefte, ja. Er orientierte sich da an Erich Schmidt, den damals schon sehr berühmten Karikaturisten, den auch persönlich in Berlin kennenlernte, der seine Schwester Monika und die Barclay-Ede oder dann den Kuno Wilmerzahn, den beschriebenen Ritterknappen, immer schon in Büchern rausgab. Das schwebte ihm auch vor. Dazu ist es nicht gekommen. Die sind dann alle mal auf großen Bögen ganz klein gedruckt worden im Eulenspiegel, aber dann hat man wenig von der Qualität der Zeichnung gesehen. Aber die Tendenz ging schon in diese Richtung und gleichzeitig merkte er natürlich immer stärker die Grenzen dessen, was man kann und was man nicht kann. Und die Finger zu verbrennen, hatte er keine Lust.
Obwohl im Eulenspiegel, das war schon so ein bisschen politisch gewesen, das eine Bild, das habe ich in Ihrem Buch auch gefunden, da hat er Walt Disneys 7 Zwerge gezeichnet und die guckten auf den Aufbau einer sozialistischen Stadt und das war nicht irgendeine, sondern das war die Stalinstadt, später Eisenhüttenstadt.
Ja, also diese Spielereien hat er sich schon erlaubt. Natürlich kannte er auch die ganzen westlichen Vorlagen, die Grenzen waren ja noch offen, ne? Und hat sich dann auch da Inspiration geholt und erstaunlicherweise hat es das sogar zum Titelblatt gebracht, ne? Aber eben auch in dem Gefühl für die Redakteure der sozialistischen Überlegenheit. Edge, wir bauen ganze Städte mit unseren Wichtelmännern, Heinzelmännern, wie auch immer, dass die aussahen wie Walt Disney's 7 Zwerge, fiel natürlich mehr oder minder jeden auf, der den Film gesehen hatte. Immerhin konnte man ja damals noch in Ost-Berlin immer über die Grenze gehen, in die sogenannten Flohkinos an der Grenze für Ostgeld, sich die Westfilme angucken, was Hegenbart ja auch selber regelmäßig gemacht hat. Ja, aber wie gesagt, es war ausgelotet, dieses Ganze. Er hat allerdings, muss man sagen, dann durch eine sehr gute geschäftliche Grundlage, er hat so gut verdient damit, dass er nicht mal das Studium zu Ende gebracht hat. Er musste nicht. Es gab so viele Anfragen von allen möglichen Zeitungen, auch die Neue Berliner Illustrierte, die immer die Karikatur auf der Rückseite hatte.
Die NBI kurz, ja.
Ja, dann Zeit im Bild, was es damals gab, Lehrerzeitung und. Ne? Die kamen ständig, Herr Hegenbart, können Sie nicht. Und er hat dann oft nächtelang gesessen und gezeichnet. Und damit die Dinge, es gab ja kein Internet oder ähnlich Vergleichbares, die Post war langsam, damit die Dinge wirklich punktgenau in Berlin landeten, ist er immer früh morgens zum Frühzug nach Berlin gegangen. Da gab es immer noch einen Postwagen damals. Hat im Postwagen das Kuvert mit seinen Zeichnungen abgegeben. Und in Berlin stand dann entsprechend einer von der Redaktion der jeweiligen Zeitung und hat die entgegengenommen. Die Redaktionen waren fast alle in Berlin. Und irgendwann hat er gesagt, es hat niemand danach gefragt, ob er ein Diplom hat oder nicht. Dann brauche ich auch keins. Ne? Im Gegenteil, das ist am Tage studieren und nachts Karikaturen zeichnen, das laugt mich aus, das hindert mich sozusagen an dem einen richtig zu machen und das andere richtig zu machen. Und dann hat er einfach das Studium abgebrochen, auf eigenen Wunsch, gibt es ja auch entsprechenden Eintrag im Studienbuch und ist dann nach Berlin gezogen, kriegte auch relativ schnell eine kleine Wohnung in Lichtenberg und hatte auch schnell ein Auto. Weil er hat so gut verdient, dass man sich schon früh in der DDR-Zeit schon ein Auto leisten konnte.
Und dann kam die richtig produktive Zeit. Hannes Hegen, das Mosaik und die Dicke Dachs. Wie sind diese drei Figuren entstanden?
Ja, von der offenen Grenze zu West-Berlin haben wir ja gerade schon gesprochen. Das war ja nicht bloß, dass man da in die Grenzkinos ging. Man konnte halt auch, wenn man das nötige Geld hatte, dort Zeitschriften kaufen, auch Comics, also diesen ganzen Schund, wie das dann in DDR-Jargon hieß, das da angeboten wurde. Und das fing halt mit Mickey Mouse an, dann gegenüber Tarzan und Superman, all diese Dinge, die aus Amerika da rüberkamen und angeboten wurden. Und die fluteten natürlich DDR. Es war ja nicht bloß so, dass die Grenzen offen waren. Viele Ostdeutsche, Ostberliner arbeiteten ja auch in West-Berlin, hatten entsprechend auch Westgeld, ne, was sie als Lohn bekamen, und haben dann den Kindern diese Hefte mitgebracht. Und man suchte ein Gegengift, wörtlich, gegen diesen Schund, der da aus dem Westen die Kinder in der DDR verdarb, die ja sozialistisch erzogen werden sollten. Der Hans Hegenbart hat nicht angefangen, Gegengift zu entwickeln, sondern hat einfach diesen Geschichtendrang zu erzählen mit Zeichnungen weitergesponnen. Und als er eine gewisse Menge an Zeichnungen zusammen hat, hat er sich beim Verlag Neues Leben, das war einer der Jugend- und Kinderbuchverlage damals, angemeldet beim Chef in Wittersen und ist dorthin gegangen mit der Mappe. Und der hatte, was natürlich Hegenbart nicht wusste, den Auftrag, dieses Gegengift zu finden. Und sie haben gesucht und gesucht und sie hatten nichts, was sozusagen gestochen hätte.
Und jetzt kam der Hegenbart mit seiner Mappe an.
Ja, und der war der Glücksbote sozusagen für den Verlag. Und man muss sich vorstellen, er war im Frühjahr 55 dort und im Dezember 55 ist dann schon das erste Heft erschienen, was schon erstaunlich ist. Die DDR war damals schon etwas behäbig und langsam, ne? Und es erschien sogar mit 150.000 der Auflage in einem Land, das immer an Papiernot litt. Ne?
Das
war in Farbe. Man sah die Wichtigkeit sozusagen, die dem beigemessen wurde. Und es gibt dann lustigerweise Stefan Heim, der Schriftsteller ist ja bekannt, der hat auch unter anderem seine Kolumne in der Berliner Zeitung, wo er auch immer gegen diesen westlichen Schund wetterte. Und dann auf das Mosaik, oder meinte, warum haben wir da keine eigenen Initiativen dagegen entwickelt? Und dann schrieb Hannes Hegen einen Leserbrief, den ich glücklicherweise dann gefunden habe, wo er sagt, wir haben doch schon, und das erste Heft ist ja schon da und war sofort ausverkauft. Und es gab dann noch andere Leserbriefe in dieser Kolumne, die das bestätigten. Toll, was wir da jetzt haben, wir haben was Eigenes. Und dann ging das sozusagen los im großen Stil, am Anfang in einer vierteljährlichen Erscheinungsturnus, weil Hegenbart hat das allein gezeichnet mit zwei Farbgestaltern, die ihm dann der Verlag an die Seite stellte.
Die Texte, wo kamen die her für die
Blase? Die Texte hat er selber gemacht. Mhm. Also für ihn waren von Anfang an immer die Zeichnungen das zentrale Salz an der Suppe und die Texte kamen später dazu. Das hat er dann auch gehandhabt, als er dann keine Blasen mehr, Sprechblasen reinmachte, was er übrigens selber entschieden hat. Im Gegensatz zu den Behauptungen immer, dass es ihm aufgezwungen wurde. Nee, er wollte seine Bilder nicht zerteilen. Die Bilder waren ihm viel zu kostbar und man konnte natürlich in diesen Untertexten, die dann kamen, die Geschichten viel komplexer erzählen. Ihm schwebte vor eine Mischung aus Belustigung und Belehrung. Ja, es gab noch kein Fernsehen. Kino, ja, aber nicht überall. Und auch entsprechende Filme, die sich an Kinder wandten, waren da meistens Märchenfilme. Es gab einen großen Wissensdrang. Es gab zwar Zeitschriften, die waren aber auch noch schwarz-weiß und auch wenig kindgerecht. Und ihm schwebte etwas vor, was sozusagen Geschichten erzählt und Wissen vermittelt in einem.
Wie ist er auf Kobolde gekommen? Ich meine, Kobolde, da hatte man ja das Gefühl, waren in der DDR sehr gefragt. Pitti Platsch war ja auch ein Kobold.
Ja, es gibt erste Vorläufer von dem Ganzen. Schlage ich doch mal in einem meiner Bücher nach. Täglich beschäftige ich mich ja auch nicht mit Hegenbart, obwohl der 100. Geburtstag gerade naht. Es gibt das Rumpelmännchen, von dem wir schon gesprochen haben. Das ist ja sowas wie ein Kobold.
Ja, die Zero-Geschichte, genau.
Und dann gibt es aber Zeichnungen aus dem Eulenspiegel, aus der Neuen Berliner Illustrierten, wo ein Keramikbetrieb sagen drei Gartenzwerge vorstellt für die Messe. Die sehen schön aus wie eine Weiterentwicklung vom Rumpelmännchen. Das waren aber schon mal drei. Und interessanterweise im Heft 1 des Mosaiks, das ja im Orient spielt, auf dem orientalischen Bazar, werden unter anderem nach dem Vorbild der drei Dicke-Dachs dann Figuren Gartenzwerggröße, aber in Originalgröße der Dicke-Dachs produziert und werden ein Verkaufsset. Das heißt, es gibt auch da einen gedanklichen Vorlauf, der dann in erste Formen der Dicke-Dachs mündeten, die, ich habe es immer unsere Rentner-Gang genannt, doch etwas eigenartig noch aussehen. Dick Duck und Dicke Duck heißen sie da schon, ne? Aber sie sehen aus wie alte Männer in zu engen Kostümen, mit Glatze zum Teil auch schon, wie der Dick. Das war ja dann noch wenig kindgerecht, das war dann noch karikaturhaft, das Ganze.
Ja, die Namen, woher hatte er die? Dick Duck, Dicke Duck?
Also es gibt wohl auch eine holländische Zeitung, die Dicke Duck heißt, aus den 30er Jahren. Er hat auch solche Zeitungen gesammelt, also manche meinen, er hätte es da entlehnt. Er hat mir dann auf die Nachfrage, habe ich natürlich die Frage auch gestellt, gesagt, ja, das war die Wanduhr, die da an der Wand hing und die Tick-Tack, Ticke-Tack macht. Und sagen Sie es doch mal, Herr Lindner, mit Ihrem schönen Sächsisch, Dick-Dack, Dicke-Dack, ne? Und dann haben wir das ein bisschen verfremdet und dann hatte ich die Namen.
Daher hat er das.
Ja. Also er hat sagen, diese Geschichte, die sagen, zum Teil angezweifelt wird, im Gespräch mit mir bestätigt. Ne?
Dass das die Uhr war.
Dass das die Uhr war, weil er saß ja da, zeichnete und genauso wie so heißt die Zeitung Mosaik, da wurden alle möglichen Namen ventiliert, bis man dann bei Mosaik war, aber das war dann auch seine eigene Entscheidung, das Mosaik zu nennen, aber als Mosaik von Hannes Hegen und anknüpfend an die Geschichte, mit dem Rumpelmännchen hat er sich die drei Figuren sofort patentieren lassen. Das ist sagen zwar sein geistiges und zeichnerisches Eigentum, ja, hat es allerdings nicht mit dem Mosaik von Hannes Hegen gemacht, was dann Folgen hatte, weil das Mosaik gibt es ja heute noch, aber eben als Mosaik ohne diesen Zusatz. Das war also frei zur weiteren Verwendung. Aber die Dicke Ducks waren seine Figuren und wenn er nicht wollte, starben die auch.
Wie sind die Geschichten entstanden? Woher stammen denn die Ideen, was die Dicke Ducks sind, wo sie hinreisen, was sie machen?
Also er hatte als Kind natürlich auch Zugriff zu diesen Comicstrips, die in der Zeitung waren. Er hat dann erzählt, wir müssten ja mal die Gläser einwickeln, die der Vater produziert hat, damit sie nicht zu Bruch gingen. Extra Kinderzeitschriften kaufen oder sowas, dafür reichte das Geld nicht, zumal dann ja die erste Weltwirtschaftskrise 1928 die Glasindustrie in Böhmen ruinös zurückgelassen hat. Hauptabnehmer war USA, das klappte alles nicht mehr. Dann hat seine Mutter einen Kolonialwarenladen aufgemacht, um die Familie zu ernähren. Das heißt, der Zugriff zu solchen Büchern war relativ gering, aber was er in der Hand bekam, hat er offensichtlich verschlungen. Und er ist gerne ins Kino gegangen. Und da gab es dann auch diverse Filme, die ihn angeregt haben. Also ich habe dann mit seiner Jugendfreundin, Nachbarstochter, sprechen können. Die erzählte zum Beispiel, dass er ganz begeistert war vom Diekner von Eschnabur. Das war eine zweiteilige Filmesache, die in 1937 in die Kinos kam. Und die spielte halt in Indien. Und wenn er aus dem Kino kam, den anderen, die nicht im Kino waren, die ganzen Szenen vorgespielt. Was er später auch bei den Redaktionssitzungen im Mosaik gemacht hat. Das seine Figuren, die Ideen er hatte, hat er den Zeichnern, bevor es überhaupt zum Zeichnen kam, vorgespielt.
Es ging mit seinen Dicke Ducks ins Mittelalter, es ging ins alte Rom, es ging nach Amerika, auch ins Weltall, aber in den Ostblock, wie man immer so gesagt hat, ging es eigentlich nicht.
Es gibt kein einziges Heft, wo die DDR nur annähernd erwähnt würde innerhalb des Mosaiks selber. Ne? Es gab dann Beilagen, die ihn aufgedruckt wurden. Da spielt das schon eine Rolle, aber im Mosaikheft selber nicht. Und selbst die osteuropäischen Länder kommen nur in der Vergangenheit vor. Also zum Beispiel das Russland, als er in der Technikreihe dann die Dicke Ducks mit Tsiolkovsky, den Erfinder der Raketentechnik, zusammenbringt. Der wohnt halt irgendwo im tiefsten russischen Winter. Dann kommt Russland mal vor. Und auch selbst diese Hinwendung zum Kosmos war ja nicht ganz freiwillig. Also er wurde immer wieder gedrängt, noch was zur Zeit zu machen und die Popularität der Dicke Ducks zu nutzen, dass sie doch endlich im Sozialismus ankämen.
Sputnik.
Aber er hatte nichts dergleichen vor und hatte natürlich einen entscheidenden Vorteil. Die Zeichner saßen bei ihm im Haus. Er hat 1956 mit den ersten Einnahmen und mit Vorschüssen ein Haus kaufen können.
In Berlin-Karlshorst?
In Berlin-Karlshorst. Da war ein großes abgesperrtes Areal, wo die Sowjetunion, die Rote Armee, ihr Hauptquartier hatte in Ostdeutschland.
Bevor es nach Wünsdorf ging.
Und die,
ne,
ging dann aber, weil das zu nah am Westberlin war und wegen Spionage und all diesen Dingen, siedelten die dann in die brandenburgischen Wälder nahe Jüterbock-Wünsdorf um. Und dann wurden diese Häuser frei. Und er hat dann eins der ersten vorne am Eingang liegenden Wächterhäuser sozusagen erworben und das dann mit Vorschussmitteln ausgebaut.
Und das war dann seine Produktionsstätte.
Und dort war ein Zeichenraum, wo die Zeichner saßen und ein Raum für die Farbkoloristen, wo die Zeichnungen dann farbig gestaltet wurden und ein kleines Büro, wo er mit seiner Frau saß. Und unterm Dach war dann noch die Lande Spinnstube. Dort saß der Lothar Träger, der dann ab 2-3 Jahre später dazu kam als Hauptdexter, ein ehemaliger Opernsänger, Karl Maifin, der sozusagen auch da wieder Stoffe mit einbrachte. Aber der Hauptstofflieferant war doch die Fantasie von Hannes Hegen.
Hat er auch von den anderen Zeichnern das sozusagen abgenommen und gesagt, was ja unter seiner Überschrift Mosaik Hannes Hegen gekommen ist. Hat er sich das vorbehalten?
Na, es ist ja klar, als es dann anfing, von der vierteljährlichen Erscheinungsweise auf die monatliche umgestellt zu werden,
die einfach Stückzahl.
Bei der Nacht. Ja. Na, das war, der Verlag wollte mehr Geld machen, aber er musste praktisch Tag ein, Tag aus Mosaiks produzieren. Und in der DDR gab es normale Vorlaufen für Zeitschriften für von 3 Monaten. Das heißt, das Heft, das im März erschienen war, im Januar redaktionell bearbeitet worden. Bei Mosaik war es im drucktechnisch etwas aufwendiger. Da hat es mal 4 Monate gebraucht und dafür brauchte er Leute. Und er hat dann Annoncen aufgesetzt und hat dann Leute gesucht, die so eine Affinität zu Trickfilmen haben und zeichnen und hat dann Leute eingestellt und hatte immer darauf gedrungen, dass sein Zeichnerstab in seinem Haus arbeitet. Nur die Chefredaktion, formal hatte er einen Chefredakteur, erst beim Verlag Neues Leben, ab 1959 beim Verlag Junge Welt. Das wechselte dann, weil das war eigentlich der Zeitschriftenverlag der FDJ. Die saßen alle in Berlin im Zentrum und kamen ab und zu vorbei, nach dem Rechten zu schauen.
Und seine Leute hat er selber bezahlt?
Also ein Teil der Zeichner war beim Verlag angestellt, aber beispielsweise Lothar Träger oder seine Frau, die haben ihr Gehalt von ihm gekriegt. Und er war, wie gesagt, nicht nur ein einfacher Zeichner, er war eben geschäftlich durchaus vorgeschult durch die Familiengeschichte und er hat dann darauf geachtet, dass er sozusagen da auch entsprechend finanziell gut rumkam. Er hat also von 1955 bis 1968 zu jedem einzelnen Heft einen Einzelvertrag gehabt. Das heißt, jedes Heft wurde wie ein Buch gehandelt. Was ihm unter anderem die Möglichkeit gab, zu sagen, wenn man jeder was von ihm forderte, was er nicht liefern wollte, okay, wir arbeiten jetzt am Aprilheft, das machen wir noch fertig, danach ist Schluss. Dann kriegten die das große Schlottern im Verlag, weil der hat dann zum Teil über 1 Million Mark der DDR Jahresgewinn gemacht mit dem Mosaik, was sie dringend brauchten, um die ganzen defizitären Zeitschriften, die Trommel, Pionierleiter und so weiter, selbst die Frösi brauchte Zuschuss, ne, musste dann alles querfinanziert werden durch das Mosaik. Das heißt, hätten sie das Mosaik nicht gehabt, wären die einfach baden gegangen. Und auch in der DDR-Bahn-Verlage, ökonomische Einrichtungen.
Und deswegen hatte er eine gewisse Freiheit auf jeden
Fall. Hatte eine Narrenfreiheit, sagen wir so, oder eine gewiefte Freiheit, die er sich erzeichnet hat und die hat er auch schamlos eingesetzt.
Der hat gut verdient.
Ja, und da gibt es um die schöne Geschichte, wo dann wieder mal eben die Daumenschrauben angezogen wurden, unter anderem halt durch Leserbriefe in der Lehrerzeitung und anderswo, dass dieser Schund, das wäre doch nichts Besseres als das, was der Westen produziert, malig gemacht wurde, mit dem erhobenen Zeigefinger und so. Und da hat er sich dann wohl wissend, demnächst kommt der Chefredakteur wieder vorbei, ein Abschiedsblatt gezeichnet vom Mosaik und das lag eben ganz zufällig arglos auf seinem Schreibtisch. Mhm. Und der Chefredakteur kam ins Büro, sah das Blatt liegen, erbleichte, hat es plötzlich ganz eilig wieder zurück in den Verlag zu kommen, um dort zu berichten, der Hegenbart will aufhören. Sofort war wieder Ruhe für die nächsten Monate und Jahre und er konnte weitermachen, was er wollte, hat allerdings auch angefangen, Kompromisse zu gehen im Rahmen dessen, was er vertreten wollte, was das Mosaik betrifft. Das heißt, als dann die großen Weltraumerfolge der Sowjets mit Sputnik und den ersten bemannten, also auch mit Tieren und dann mit Gagarin, ersten bemannten Weltraumschiffen Furore machten, dann hat er die Dicke Ducks kurz entschlossen, also Dick und Duck, Dicke Duck blieb zurück, der Dritte, in Kosmos schießen lassen, ganz unvermittelt. Also die Geschichte war, sie zogen durch die Wüste in Ägypten oder an der Sahara und stießen unvermittelt auf eine Rakete, die dort stand. Konnten mit dem Ding nichts anfangen, hatten sie ja nie gesehen. Und Dick Duck und ein Begleiter bestiegen die Rakete und wups, hob sie ab und sie landeten im Kosmos. sinnigerweise auf einem Planeten, der Neos heißt und der aus zwei gegenüberliegenden Reichen bestand. Das eine änderte sehr an ein sozialistisches Land und das andere sehr an ein kapitalistisches Land. Und so fand Zeitgeschichte doch immer wieder Eingang in seine Hefte. Aber weil es das sozusagen von ihm halb erpresst war, dass dieser Wechsel von Wreck, von der Römer-Serie, die er sehr geliebt hat, in die Kosmos-Serie, hat er dann als Chutzpe den Leuten dort, die allen großen amerikanischen Straßenkreuzern durch die Gegend fuhren, ganz altmodische Klamotten angezogen, so um 1900. Die gefragt, wie denn das? Ja, das war so meine kleine Rache.
Das war seine kleine Rache. Und weil der Begriff Auto auch schon gefallen ist, Hannes Hegen war auch ein Autofan, kann man sagen. Mhm. Es soll ja mehr Bilder von ihm im Zusammenhang mit Autos geben, als er bei der Arbeit, wenn er zeichnet.
Generell hat er sich nicht gern fotografieren lassen bei der Arbeit, das ist richtig. Aber er hat sich fleißig abgelichtet, immer neben dem jeweiligen Auto stehend. Und wie gesagt, er hatte ganz früh ein Auto, F9 oder sowas ähnliches. Und ist mit dem Auto auch ganz stolz dann in den Westen gefahren, weil die Familien wurden ja damals recht breit gestreut nach dem Krieg und ein Teil seiner Familie war halt in Baden-Württemberg, im Schwäbeland gelandet und die waren alles andere schon in der Lage, sich ein Auto zu kaufen. Aber Hannes Hegen kam halt vorbeigefahren und überzeugte und es gibt ja ein sehr schönes Buch über Hannes Hegen und Josef Hegenbart, was ein Dresdner geschrieben hat und dem ist es gelungen, einen Brief zu finden von Josef Hegenbart an Hannes Hegen.
An seinen Neffen?
Ja, und da berichtet er darüber, dass seine Frau von Josef Hegenbart, die Hegenbarts in Berlin besucht hatte. Sie wohnten schon in dem neuen Haus und stellten was dar, was Hegenbart Josef lange noch nicht erreicht hatte. Und er spricht ihm sein Kompliment aus, wie er das geschafft hat. Ne? Obwohl er von dem Zeichnen, was der da machte, nicht viel hielt. Ne? Das war für ihn Kinderkram. Ne? Das war keine ernsthafte Zeichnung. Wusste ja nicht, was er sonst so nebenbei produzierte.
Aber trotz der relativ hohen Auflage des Mosaiks war es ja Bückware gewesen. Wer ein Abonnement hatte, so wie meine Tante, da habe ich das als Kind in den 60ern schon kennenlernen dürfen. Die hat mir daraus vorgelesen und ich habe die bunten Bilder bewundert. Die Nachfrage war in der DDR riesengroß.
Ja, trotz dieser großen Auflage, auch Stadtauflage und ständige Staatenauflage, reichten die Hefte nie aus. Die Redaktion hat dann später mal Pi mal Daumen ausgerechnet, dass jedes Heft mindestens 4-mal von 4 verschiedenen Personen gelesen wurde. Beileibe nicht nur Kinder. Frau Kahler erzählte die schöne Geschichte, die Redaktion vom Verlag Junge Welt lag um die Ecke vom Ministerium des Innern. Und immer wenn das neue Heft im Anmarsch war, standen da lauter Leute mit großen Opeletten oder deren Bedienstete da aus dem Innenministerium und wollten angeblich für ihre Kinder gern ein Heft schnurren. Ne? Aber es war zum Teil ersichtlich, es war nicht nur für die Kinder. Das heißt, die haben die Nähe zur Redaktion genutzt und dann Statur als Uniformierte, um da Mosaiks abzustauben.
Über die Geschichten im Orient, in den Bürgerkriegen in Amerika, hat sich von der Seite der großen Parteien nie jemand aufgeregt.
Ja, doch, das gefiel ihnen schon nicht, aber sie haben sich nicht durchsetzen können. Das heißt, sie haben dann später erreicht, dass sie Einlagen ins Mosaik geben konnten. Da gab es dann Geschichten aus dem Pionierleben mit zwei Figuren, die erfunden wurden dafür. Und Herr Hegenbart hat mit großer Zufriedenheit gehört von Lesern, die ihn berichteten, wenn das Mosaik kam und die Beilagenheften reichten zum Beispiel auch nicht für alle Hefte für die große Auflage, sondern waren bloß jeden zweiten oder dritten Heft drin. Also jetzt, wenn man dann so ein Heft erwarb, wo diese Beilage drin lag, die wurde von den meisten Lesern gleich zur Seite gelegt und gar nicht beachtet, was da heute dazu führt, dass diese Beilagenhefte relativ selten geworden sind, weil die meisten haben sie dann wahrscheinlich auch gleich entsorgt, im Gegensatz zum Mosaik. Also er hat schon Kompromisse machen müssen, aber letztendlich immer wieder versucht, seine Dinge durchzusetzen. Was durchaus ein guter Kompromiss war, war die Erfinder-Serie. Er hat dann über viele Jahrhunderte die Erfindung der Dampfmaschine begleiten lassen von den Dicke Ducks, die ja unsterblich waren und durch Zeit und Raum switchten. Und von da überall dabei sein konnten, wo was Spannendes passierte. Er hat da genaue Recherchen machen lassen. Am Anfang war auch sein Schwager, der Herr Österreicher, der Ingenieur war, mit in der Redaktion, bis ihm dann gesagt wurde, also entweder er geht jetzt wieder in seinen Beruf, Ingenieur werden gebraucht, oder er verliert seinen Ingenieurstitel, dann ist er ausgeschieden. Aber da wurde schon fundiert recherchiert für diese Sachen und es ist ja auch so, dass er eine riesengroße Bibliothek hatte, nach und nach sich die vollgestellt hat mit Büchern, am liebsten mit alten Enzyklopädien mit Stahlstichen, weil die am besten als Zeichenvorlage dienen konnten. Er hatte an 58 von einem Berliner Antiquar, Ostberliner Antiquar, der ein Technikantiquariat hatte, mehrere Karteikästen, ganze Batterie, so 2,5 Meter Länge, erworben, wo alle Bücher, die dem bekannt waren und die, nach denen er fahndete, technische Bücher, als Einzelkarteikarten drin standen. Und Hannes Hegen hat seine Mitarbeiter mit diesen Karteikarten, es war seine Schwester und ein anderer Archivar, in die Staatsbibliothek geschickt und die mussten die Bücher entleihen und ihm anschließend berichten, ob die was hergeben fürs Mosaik. Die konnten ja weder Kopien machen noch abfotografieren, das ging alles damals nicht. Die kamen also und sagten, das Buch ist wichtig. Und das gab dann auf eine Liste. Die Listen schickte Hegenbart regelmäßig an Antiquariate in der DDR, aber auch darüber hinaus, zum Beispiel nach Prag. Und wenn dann so ein Buch auftauchte, bei Wohnungsauflösung, wenn jemand gestorben war, hatte eine große Bibliothek, dann haben diese Antiquare sich sofort an Hegenbart gewandt, weil der zahlte gut. Und so hatte er tausende von Büchern in seinem Haus dort gehortet.
Als Inspiration.
Als Inspiration, ne, als Vorlage. Und zusätzlich noch, weil ihm das nicht reichte, weil das dann auch dem begrenzt war, hat er seine Schwester und den anderen Archivar, die bis 65 dort tätig waren, angehalten, aus allen Zeitschriften, die in die Hände kamen, interessante Fotos auszuschneiden.
Reisebilder und so.
Reisebilder, Tierbilder, fremde Landschaften, auch geschichtliche Dinge,
genau.
Burgen und so weiter.
Genau, wenn es in den Orient geht oder wenn es nach Amerika geht, da ist er selber ja nie hingekommen.
Ja, und er hat diese Dinge auch angefangen einkleben zu lassen und dann gibt es Schnellhefter, die sind dann hinten beschriftet, Kamele, Elefanten, Amerika oder was auch immer und die kriegen die Zeichner auf den Tisch als Studienobjekte. Und nicht nur das, wir haben bei der Übernahme über 50 große Papiersäcke gefunden, voll mit Zeitschriftenausschnitten, die dann betitelt waren, Aufkleber, Länder, Mittelmeerraum oder Südamerika. Und dann waren alle Zeitschriftenausschnitte, die da gesammelt worden sind, dort rein.
Da kann man mal sehen, wie akribisch er gearbeitet hat und wie genau er gearbeitet hat und nicht einfach nur rumgesponnen hat.
Ja, und wenn er gesponnen hat, dann war es Teil der Geschichte. Es gab einen entscheidenden Vorwurf bei der Römer-Serie, fängt ja an, also die Dicke Ducks landen in Südseeinseln und gründen da mit den Inselanern einen Zirkus. Bauen ein Zirkusschiff, das Zirkusschiff fährt auf in die Welt, wird von einem Wirbelsturm erfasst und vor die italienische Küste getragen. Und auf dieser Fahrt begegnen sie unter anderem eine Zeichnung auf einer Rückseite, Eisschollen. Und auf den Eisschollen sind Pinguine und Eisbären. Großer Aufschrei bei den Biologie- und Geographielehrern. Das geht doch gar nicht, das geht doch gar nicht. Die Eisbären wohnen im Norden und die Pinguine im Süden. Wie kommen die auf eine Scholle? Ja, das war dann Teil der Fantasie. Aber das sind relativ selten Sachen. Also gerade die Erfinderserie, das ist auch da, wo ich angefangen habe, lesen zu lernen. Also die Hälfte auch selber lesen konnte, die war mir immer eine der liebsten. Ich war nie technikaffin. In Physik zum Beispiel war ich grottenschlecht. Auch in Mathe war ich nicht so gut. Aber über Hegenbart, und da bin ich nicht der Einzige, habe ich eine Reihe von Dingen begriffen und gerne angenommen, die ich im Unterricht selber öde fand.
Wie war denn das eigentlich mit den Dicke Ducks? Waren die mehr für Kinder gemacht oder mehr für Erwachsene? Oder war das das Generationsübergreifende? Wurde von jedem akzeptiert
also
und konsumiert?
Ich war schon vom Verlag her, Verlag Junge Welt, war das sozusagen für die Kinder und Jugendlichen gedacht. Aber wie gesagt, schildert an der Geschichte mit den Mitarbeitern des MDI, gelesen hat es die halbe Republik. Das war einfach Futter für die Seele. Wir lebten halt in einem abgegrenzten Land, das nach dem Mauerbau noch abgegrenzter wurde. Viele Teile der Welt waren uns, wie auch Hegenbart und seinem Team, nicht zugänglich. Aber man hatte Sehnsucht danach, man brauchte Bilder. Und es gab, wie gesagt, damals noch schwache Verbreitung im Fernsehen, wenn, dann war es schwarz-weiß. Es gab wenig entsprechende Filme in den Kinos. Es gab auch noch nicht entsprechende populäre wissenschaftliche Durchsner DR, also Sachbücher wie es heute, Sachbücher für Kinder gab es noch gar nicht. Das war unbekannt damals, auch in der Bundesrepublik als Genre kam das erst langsam zum Laufen. Und da war das Mosaik ein Ersatz für alles.
Ja, und es war, wie gesagt, es war Farbe. Und die Druckqualität, die war gut.
Es gibt ja die Druckbögen, wenn die dann wieder kamen aus der Druckerei, die ja hier in Leipzig waren. Ne? Dann wurden die.
Die Hefte sind hier in Leipzig gedruckt worden.
Und erst eben auf einer Drucktechnik, die ersten 6 Hefte sind ja noch durchgemalt. Das, also jedes Blatt, jede Zeichnung ist ein Original, farbig, mit Konturen. Und ab Heft 6 wurde das dann auf Drucktechniken Offset umgestellt, wo das nicht mehr notwendig war. Da gibt es halt ein Farbblatt und eine Folie, die draufgelegt wurde, wo die Schwarz-Weiß-Konturen,
ja,
und das zusammenbildete dann die Seite. Das kam alles aus Leipzig zurück in den Packen und wurde dann von ihm in seinem eigenen Depot im Hochparterre mit diesem Haus
in Karlshorst.
Karlshorst dann gelagert und zum Teil auch wirklich nicht mehr ausgepackt. Also ich stand dann später mit ihm da unten und wir haben dort dann die Hefte, also diese Backen aufgeschnürt, wo meistens 2-3 Hefte zusammen in ein Ölpapier da war. Da war es relativ feucht da in dem Keller. Ich als Museumsmensch dann gleich erschrocken bin, ich als erst runterkam, sage, hier lagern Sie Ihre Zeichnung.
Wo es so feucht ist, aber es hat trotzdem den Heften nicht geschadet.
Ja, das war ein Ölpapier, wie gesagt, die wickelten, als wir die ersten Hefte auspackten, unter anderem halt das Heft 1 und es gibt ja ein Foto, was ich dann intuitiv gleich gemacht habe, Herr Hegenbart, zeigen Sie sich mal mit dem Heft. Ne? Und da steht er da mit dem Original, sogar im Passepartout, ne? Also die Wertigkeit war schon klar, ne? Und zeigt mir dann sein erstes Heft. Ne? Und die waren alle da drin und vollständig. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Schatz für jemanden, der comicaffin ist, aber natürlich auch, der museal arbeitet. Ich habe dann später mal Kontakt gehabt mit einem Kollegen aus Belgien. Dann gibt es ja, Belgien hatte die größte Comic-Tradition in Europa neben Frankreich. Und da gibt es ein großes Comic-Museum. Ne? Und der war dann bei uns in Leipzig in der Ausstellung. Und dann haben wir ihm auch Räume gezeigt, wo die anderen Dinge lagern. Und er sagt, er hat noch nie so ein vollständiges Oeuvre eines Comiczeichners so beieinander gesehen, wie wir das haben. Ist ihm aus dem Westen, aus den Ländern unbekannt. Da muss man Einzelblätter mühsam zusammensuchen.
Kannte Hegenbart Asterix und Obelix?
Hegenbart hatte, wie gesagt, neben seinem Haus in Karlshorst auch ein Wochenendgrundstück mit einem stattlichen Haus darauf. Und auf diesen, ich war dort nie, muss ich sagen, wie ich viele andere Sachen auch nicht gesehen habe. Die, wenn er sie mir nicht von sich aus gezeigt hat, habe ich nicht danach gefragt. Das war meistens unangebracht, sowas so gierig zu wirken. Das hätte sofort unsere Verbindung untereinander sehr gestört. Ich war also nie dort, aber auf dem Boden, das weiß ich von seinem Adoptivsohn, gab es eine große Sammlung von Comics, die er am Wochenende, aber jedes Wochenende da durchaus sich angeguckt hat, um Vergleiche zu ziehen. Das heißt, er war durchaus sehr aktuell informiert über das, was auf dem westdeutschen Markt basierte, zumal ja dann auch einige von seinen Zeichnern dann noch vor 1961 wechselten in den Westen, unter anderem bei Kauka dann Fix und Foxy zeichneten. Der Kontakt blieb erhalten. Und er wusste dann zum Beispiel auch von daher, dass das, was dort produziert wird, mit seiner Vorstellung von Bildergeschichten, nach der Markt mochte den Begriff Comics nicht, er sprach immer von Bildergeschichten, also von forterzählten Geschichten mit dem Medium des Bildes, dass diese Art, auch dieser Aufklärungscharakter, der Bildungscharakter, der ihm vorschwebte, dass das im Westen wahrscheinlich sich nicht verkaufen würde. Weil immer die Frage stand, wenn er so viel Ärger hatte, warum ist er denn nicht einfach vor 61 in den Westen gegangen? Erstens, er war Vertriebener. Er hat ein neues Zuhause gefunden. Er war durchaus wohlhabend in dem neuen Zuhause. Das gibt man als jemand, der schon mal einmal alles verloren hat, nicht einfach auf. Ich kann das mit Fug und Recht behaupten, meine Eltern, sie kommen beide auch aus dem Sudetenland und ich kann mich erinnern, als Kinder, wir schliefen direkt neben der Küche, dass dann abends mein Vater aus der Nachmittagsschicht kam, meine Mutter wartete auf ihn, kurz vor Mauerbau Gespräche geführt wurden, die wir, wenn wir natürlich schliefen, mithören konnten, gehen wir denn oder gehen wir nicht. Ne? Und meine Eltern sagten, nee, jetzt haben wir hier gerade Boden unter den Füßen, wer weiß, wie es uns drüben geht mit 2 Kindern, wir bleiben lieber. Ne? Und genauso hat er das durchkalkuliert, was hat die Art von Comics, von Bildergeschichten, die mir vorschweben, was hat denn die für eine Marktchance im Westen? Und er kam zu dem Ergebnis, er ist im Westen besser aufgehoben, bei allen Ärger, den er hatte. Und hat dann entsprechend zwar vorgesorgt, sich ein Westkonto zugelegt und Leute benannt, die dann für ihn Farben kauften oder andere Filmeentwicklungen bezahlten und auch hier und da mal eine Textilie, die seine Frau gerne hätte, beschafft haben und geschickt haben. Aber er ist dann geblieben und nach 61 war es ja dann eh keine freie Entscheidung mehr. Dann hat er versucht, dieses Mosaik auch wirklich so weit wie möglich auszureizen.
Und hat zum Beispiel Farben im Westen gekauft, weil die von der Deckungskraft und einfach besser ausgesehen
Farben,
haben.
Farben, Duschen und so weiter. Ja. Also er hatte in Leipzig gewohnt, in einem Haus, und wo mehrere Mietsparteien waren, und hatte Kontakte aufgenommen zu einer jungen Frau, deren Mann noch im Krieg gewesen war, in Gefangenschaft, und die verstanden sich gut. Und diese Familie ist dann Mitte der 50er Jahre in den Westen gezogen, in der Nähe von Mannheim, und zu der hatte er immer Kontakt, und die verwaltete zum Beispiel sein, ich weiß nicht wie groß, also es muss nicht üppig gewesen sein, aber hatte ein kleines Festkonto, und alles, was er brauchte, schrieb er ihr. Oder die Zeichner, die halt in West-Berlin lebten, besorgten es ihm und schickten das dann über die Grenze.
Was ist denn der Unterschied zwischen den Dicke Ducks Comics und den West-Comics?
Es gab im Westen so auch Einlagen, so meistens Basteleinlagen in diesen Comicheften, die so ein bisschen ins Naturwissenschaftliche gingen, aber es sind dort wirklich erzählte Fantasiegeschichten, die mitunter natürlich einen historischen Background haben. Aber auch da muss ich zum Beispiel sagen, das erste Asterix-Heft erschien, da waren die Dicke Ducks aus dem alten Rom schon längst in den Kosmos entwichen. Ja? Hegenbart hatte immer bei verschiedenen Dingen, was die Comic-Geschichte betrifft, leider ist es im Westen nicht so bekannt, weil es nicht über die Grenze kam in seiner Bedeutung, immer Vorlauf. Er hat zum Beispiel die ersten Comicbücher entwickelt. Es sind noch gar keine Comicbücher auf dem Markt waren, weil ihm das zu öde war, jeden Monat so ein Heft abzuliefern. Er wollte was Größeres machen, mehr Text ein Bild kombinieren und so weiter. Da gibt es Prototypen, sind in der Sammlung von Zeitgeschichten vor, mehrere, die aufbauen auf die einzelnen Hefte oder Heftreihen, aber die Sache ins Literarische weiterspinnen.
Hat die Zensur mal zugeschlagen? Durfte mal ein Heft nicht veröffentlicht werden?
Nein. Es gab ja nach 1990 dann immer viele Fragen von Westjournalisten. Da müsste doch die Stasi drin gehangen haben. Das geht doch gar nicht. Selbst meine Kollegen in Bonn waren vollkommen irritiert, als wir ihnen diese Geschichte erzählten vom selbstständig handelnden freien Unternehmer Hegenbart in der DDR mit großem Geschäftserfolg. Das geht doch nicht ohne die Stasi. Es ist bis heute in der Mannschaft, Zeichnermannschaft, nirgendwo eine Spur gefunden worden, dass einer seiner Zeichner nebenbei für die Stasi gespitzelt hätte. Selbst da waren sie loyal und Hegenbart ganz und gar nicht. Dem war jede Art von Staatsuntertanentum. Er kam aus Österreich-Ungarn. Ne? Er kannte das ganze Prozedere, was da dranhängt, so ein Adelsstaat mit weit verzweigten Wurzeln und Titelhörigkeiten. Das war ihm alles zuwider. Und da hat er sich dann lieber sozusagen selber aus dem Feld gemacht, als dass er sich hätte fügen können oder wollen. Ich muss jetzt gleich nochmals nachschieben. Es gibt natürlich ein Blatt, wo er Korrekturen vorgenommen hat aus der Römer-Serie. Da hat er Folgendes, da ist eine Invasion auf Rom mit einer Fallschirmtruppe, die dort landen soll. Und die werden dort, wie gesagt, mit Katapulten über die Stadtmauer geschossen. Und die Fallschirme, die sich entfalten, haben so eine Adlerform. Was im alten Rom ja durchaus geläufig war. Der Adler war ein wichtiges Symbol im alten Rom. Aber irgendwelche argwöhnischen Begutachter meinten, das könnte ja auch der Bundesadler sein. Und da wurden die Fallschirme oben rund gemacht. Also man sieht das auf der Zeichnung, die wir haben, dass diese Adlerform überdünscht wurden und dann oben ein rundes Dach kriegten. Das sind so ganz wenige Momente, die Geschichte aber nicht ändern. Das ist sagen nur eine Reaktion auf die Empfindlichkeit bestimmter staatlicher Augen.
Ja, man hat die Form ein bisschen verändert.
Ja, aber nicht die Geschichte.
Nein. Und das Heft ist erschienen. Oh. 1975 war dann das Ende gekommen. Wie kam es zu diesem Ende? Ja, die Dicke Ducks verabschieden sich.
Er war satt, aus der Konserve, wie er das nannte, Geschichten zu produzieren, die in fremden Ländern handelten, die er nie gesehen hatte. Und er hatte dann die Hoffnung, die DDR war ja anfangs mit China ganz dicke, ne? Wie andere Künstler auch aus der DDR. Es gab Unmengen von Künstlern, die einmal, mehrmals in Dresden waren. Also Werner Klemke zum Beispiel, wenn er den besucht hat, den berühmten Illustrator, der große Ecktitelseite auch mit dem kleinen Kater immer gemacht hat. Der war mehrfach in China und zeigte ihm stolz seine Chinoserien, die an der Wand hingen, Rollbilder und Schriften und. Ne? Und warum darf der und ich nicht? Ne? Und er hat dann in Vorbereitung der Weiterführung der Ritter-Runkel-Geschichte, die über den Orient, vorderen Orient hinaus, die haben ja einen Dicke-Dack ja wiedergefunden, den dritten von den Dicke-Dacks, der am Hof von Kublai Khan gewesen ist, sollte das nach China gehen. Ob mit oder ohne Runkel ist nicht ganz überliefert. Jedenfalls hatte er dann Antrag gestellt für eine China-Reise, für sich, seine Frau und Lothar Träger, den Dexter. Und die wurden immer hingehalten. Und dann, als es endlich hieß, sie könnten fahren, brach die DDR mit Mao. Und dann war sozusagen die Reise futsch. Und was macht der Hegenbart? Stinksauer drüber, lässt die Ritter-Runkel-Geschichte ratzflatz enden. Sie können das nachvollziehen, der Weg dorthin, also sie sind auf der Suche, Dick und Dack mit Ritter-Runkel nach der goldenen Rüstung von Konstantinopel, die der Vater angeblich vergraben hatte unterwegs. Und Alexander die Rüstung. Und die Hinreise dauert ewig mit Nebenakteuren. Und die Rückreise ist in wenigen Heften abgehandelt. Zack, ist er wieder in Rübenstein und hat um Kunigundes Hand an und hat die Rüstung dabei. Und dann ist die Geschichte aus.
Das war das Ende.
Das war das Ende. Er wollte die Geschichte nicht in der geplanten Weise weit fortführen. Und er war auch es satt, jeden Monat so ein Heft auf den Markt zu bringen. Er war einfach ausgelaugt. Muss man ja auch verstehen, wenn er über Jahre, Monat für Monat so ein Heft auf den Markt bringt.
Zwei Jahrzehnte, ne?
Ja, also es fing dann schon Ende der 60er Jahre an, dass er gesagt hat, lieber Verlag, wir haben mal angefangen mit einer dreimonatigen Erscheinungsweise. Wie wäre es denn, wir machen alle zwei Monate nur ein Heft und machen es etwas dicker und dann kann ich die Geschichte besser auserzählen. Und die Leser haben auch mehr davon. Ja, der Verlag hat schnell gerechnet und gesagt, nur jeden zweiten Monat ein Heft. Viel teurer machen können wir es ja nicht. Es gab in DDR ja diese Festpreise. Das hat ja immer 60 Pfennig gekostet. Jetzt, wenn es dicker wird, dann kostet es vielleicht 80 Pfennig oder ein Mark. Aber die 1 Mark 20, die zwei Hefte bringen, kriegen wir damit nicht rein. Wir brauchen das Geld.
Also musste er weiter so produktiv sein.
Haben sie sich sagen dagegen gewehrt und auch seinen Vorschlag, dann diese Mosaikbücher zu machen, wo es gesagt auch Prototypen dafür gibt. Auch die hatte dem Verlag vorgestellt. Auch da fand er keine offenen Ohren, sodass er dann wirklich von sich aus gekündigt hat. Er hatte erstens ab 68 nicht mehr diesen Einzelvertrag, sondern einen Rahmenvertrag, was der Verlag dann genutzt hat, um in seinem Hintergrund die Zeichner abzuwerben, die ja zum Teil auch abhängig waren. Die hatten ja nicht alle, die haben zwar ihr monatliches Gehalt und die hatten den Vorteil, dass in dieser Redaktion gab es weder FDGB und Parteilehrer, ganze gar nichts, war kein einziger Genosse dabei. Die hatten also politisch vollkommene Ruhe, konnten auch sie austauschen, freizügig, wie sie mochten. Das waren schon Privilegien sondersgleichen in der DDR, die sie natürlich hochschätzten. Und gleichzeitig müssten sie natürlich überlegen, wenn sie hören, der Hegenbart hat gekündigt, was wird denn mit uns? Wenn der aufhört zu zeichnen, finden wir dann eine vergleichsweise gute Arbeit. Das heißt, die hatten ein relativ leichtes Spiel, ihn hintenrum die Leute abspenstig zu machen, zumal der Lothar Träger sich dann bereit erklärt hatte, die neue Redaktion zu leiten.
Und wie waren die Reaktionen des Publikums?
Naja, die Ursache des Ganzen war ja, dass die Herren in der Chefredaktion meinten, den Hegenbart brauchen wir nicht mehr. Denn der machte nichts anderes, als dass er ein großes Blatt Papier nahm und das einteilte in die Panels und dann mit flinker Hand in diese Panels hinein die Zeichnung entwarf. Und diese Blätter, so roh wie sie waren, weitergab an seine Zeichner, um von ihnen dann entsprechend die auszeichnen zu lassen. Und da gab es alle möglichen Dinge, Experten für die Hintergründe, für die einzelnen Figuren. Die Lona Rietsch hat zum Beispiel immer die Dicke Dacks gezeichnet und so. Und da ging das rundherum und in diesem schmalen Raum, wo die Zeichner saßen, gab es einen kleinen Appendix, so ein offenes Quadrat, da waren Leisten angebracht an zwei Seiten über drei Etagen und die Zeichnungen waren alle auf Bretter festgepinnt, weil wenn die dann ausgeduscht wurden, diese Blaudrucke, die als Vorlage dienten für die Farbgestalter, dann verzogen die sich ja, wenn die so locker waren. Also wurden die da festgebündelt und da standen dann auf diesen Leisten zum Teil von drei Heften gleichzeitig. Und jeder, der mit einem Blatt fertig war, suchte das nächste Blatt, was seine Spezialität war und arbeitete daran weiter. So. Und er hat, wie gesagt, eigentlich sozusagen nur noch die Dinge hingeworfen. Es hat sich davon leider wenig erhalten, weil sie, wenn sie richtig waren, überzeichnet worden sind. Es gibt hier ein Blatt, das hat sich erhalten, aus dem Zirkus Dicketack. Da hatte Hegenbart ein anderes Format angedacht, ganzseitig. Im Fluss der Geschichte kam raus, wir brauchen da unten noch zwei kleine Panels. Das wurde also gepresst, da wurde weniger Platz. Also wurde dann eine neue Vorzeichnung gemacht von ihm. Und was Sie hier sehen, ist jetzt noch relativ üppig ausgeformt. Sie sehen im Hintergrund, was da sind, einfach eine runde Köpfe und eine Schlange von Leuten, die da marschiert. Und wenn Sie die fertige Zeichnung sich angucken, die ist ja detailliert und differenziert. Ne? Und da meinte man halt im Verlag Junge Welt, was der da hinrotzt, das können doch die Zeichner viel besser, sie beweisen es doch ständig. Wir brauchen den ja gar nicht mehr. Dass aber der ganze Pfiff, der ganze Witz, die ganze Lakonie und Welthaltigkeit, die in diesen Ideen drin liegen, ne, von Hegenbart persönlich kam, das haben die überhaupt nicht gesehen. Ne? Sodass sind viele, die dann später die Abrafaxe in die Hände bekamen, sagten, das ist aber dünnbrüstig. Das war doch ein Mosaik, hatte das doch viel mehr Witz. Der Witz war ja wirklich, der Witz an sich war ja, keines dieser Hefte handelte von der DDR. Und als DDR-Leser sah man ständig die DDR. Weil es waren so Anspielungen, so kleine unter der Hand und so, wo man dann seinen Alltag wieder fand. Wo er einfach riesen Spaß dran hatte, das da reinzupacken, ohne die Leute entsprechend auszustaffieren oder die Umgebung entsprechend zu zeichnen. Da war ihm plötzlich so ein kleiner Pfennigfuchser oder so ein kleiner Bürokrat, der saß dann halt in Rom hinterm Schreibtisch und nicht in der DDR, um seinen Stempel drauf zu drücken und den Prozess zu verhindern, der da in Gang gesetzt wurde von produktiven Leuten.
Und mit den Abrafaxen war das weg?
Es war am Anfang gewöhnungsbedürftiger, der Strich war ein anderer, war grober. Sagt, die Abrafaxe gibt es ja heute noch. Also man kann nicht sagen, es wäre sozusagen keine Qualität, die da entstanden ist. Sonst hätte es nicht lange gehalten. Im Gegenteil, das Mosaik ohne Zusatz von Hannes Hegen ist heute das auflegenstärkste Comic der Bundesrepublik. Noch vor Mickey Mouse und Donald Duck und Disney und all die anderen Hefte, die es ja auch immer noch gibt, Traditionshefte. Das Mosaik schlägt alle.
Was hat denn Hannes Hegen dann nach 75 noch gemacht?
Er war Privatier. Also die Leute waren ja alle abgefallen von ihm und er machte dann, er war radikal, wenn das Licht durchschnitten war, null Kontakte. Hat nie wieder einen von denen angeguckt und Donna Rachel hat dann im hohen Alter immer gebettelt und gebittelt bei Frau Kahler. Sie möchte doch den Herrn Hegenbart endlich mal dazu bringen, dass sie ihn wiedersehen kann und sie bereut ja auch alles und sie möchte gerne mit ihm sprechen, bevor er oder sie in die Grube fährt und so weiter. Hat es dann auch durchgesetzt und war auch einmal da. Aber so war so ein richtig Berliner Kotterschnauze, die dann den Herrn Hegenbart zugedextet hat. Und dann sagte er anschließend zu Frau Karl, nee, das halte ich nicht mehr aus. Das brauche ich nicht normal.
Also er hat sich wirklich nach 75 zurückgezogen?
Er hat sich privatisiert. Seine Frau ist zurückgegangen in den Beruf als Kostüm- und Bühnenbildnerin. Hat an der Oper gearbeitet und viel für das Fernsehen. Es gab damals eine ganze Reihe von Fernsehserien, die in Österreich-Ungarn spielten.
Und er hat nichts mehr gemacht?
Ja doch, er hat schon was gemacht. Aber er hat zum Beispiel dann erstmal ist er mit seiner Frau, wenn die am Drehort war und die Leute ausstaffiert hat und dort ihre Studie gemacht hat, ist er mitgegangen, hat am Set, würde man heute sagen, am Set gezeichnet. Gibt sehr schöne, richtig tolle Zeichnungen von diesen Filmaufnahmen, also von den Figuren in historischen Kostümen, die er dann auch dort im Bleistift gezeichnet hat und zu Hause dann aus Farbe ausgefüllt hat.
Aber Comics hat es nicht mehr gegeben.
Naja, das war ja so, das Comics hing ja an der Mannschaft. Sonst eine Zeitschrift zu entwickeln, das war ihm klar, das kann er nicht allein.
Das kann er nicht mehr allein.
Er hatte noch, bevor diese Kündigung ausgesprochen und sie auseinanderging, hatte er noch sich vertraglich zusichern können, dass die ersten Heftreihen auch als Paperback erscheinen konnten. Also es gab dann die Amerika-Serie und Ritter Runkel durchaus als Hefte, die dann sofort, also mehrere Hefte in einem Heft, die dann sofort ergriffen wurden. Da musste er zum Teil die Titelseiten umgestalten oder die Auftaktseiten. Das hat er alles noch individuell machen können. Aber ganzes Heft durchzeichnen, das war ja auch dann schon Mitte 50, hatte dann nicht mehr gewollt und sich zugetraut, zumal von ihm ja sozusagen keiner mehr was nahm. Also wie gesagt, die Dicke Ducks hätte der Verlag gerne gekauft und weitergeführt. Die hatte nicht für 1 Million Mark der DDR verkauft, die Rechte daran.
Da war er dann wirklich energisch.
Aber was sie machen konnten, waren halt das weiter Mosaik zu nennen, ohne den Zusatz von Hannes Hegen. Und sie haben dann entsprechend mit den Zeichnern neue Figuren entwickelt, die aber 3 Dicke Ducks, 3 Abrafaxe, 3 Kobolde, unsterblich, die durch Zeit und Raum reisen. Also die Nähe ist ja...
Hat er sich mal geäußert zu den Abrafaxen?
Er hat den Verlag verklagt, wegen Plagiat. Aber in der DDR, den Verlag Junge Welt zu verklagen, der zum Zentralrat der FDJ gehörte. Die FDJ gehörte wiederum unter die Fuchtel der Partei. Das heißt, ich verklage in dem Moment, wenn ich eine harmlose kleine Redaktion wegen Plagiatsverdacht verklage, eigentlich den ganzen Staat samt der führenden Partei. Und dann nahm ihn auch jemand zur Seite, der gut gewählt war aus der Redaktion, hatte mir so erzählt, hat, Herr Hegenbart, hier kriegen Sie nie recht. Er hatte einen Vorteil, es war 76, als das Verfahren lief, Biermann wurde ausgebürgert. Dezember war der erste Prozesstermin, die wollten alles an der Spitze, nicht nochmal so ein Ärger wie mit Biermann, ne? Wenn jetzt noch so ein prominenter Mensch plötzlich in den Westen geht, weg ist und dann erzählt, was ihm da widerfahren ist. Ne? Also haben sie nach einem Kompromiss gesucht, den Hegenbart auch unterschrieben hat, was ihnen dann später auf die Füße gefallen ist. Die haben also das Mosaik übernommen mit 9 Figuren und haben diese Geschichte weitergesponnen. Zum Teil in ähnlichen geschichtlichen Räumen, wo schon die Dicke Ducks unterwegs waren, zum Teil in vollkommen anderen, mit 9 Figuren, Mittelalter, mit Hofnarren und all diese Dinge, die es so nicht gab im Mosaik. Es war also sozusagen ein großer Bogen, der dann wieder gespannt wurde. Und irgendwann haben natürlich auch die Fans gesagt, ja, aber Fax ist besser als gar nichts. Es ist bunt, es ist schön und das befriedigt unsere Wissen. Es gibt eben viele Sammler, die sammeln beide Hefte gleichberechtigt, wobei natürlich die Werthaltigkeit der Mosaiks gerade der frühen ungleich höher ist als alles bei den Abrafaxen.
Ich bedanke mich bei Bernd Lindner für diese vielen Einsichten und Geschichten und wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie schön gesund.
Ja, und ich wünsche allen Zuhörern, denkt am 16. Mai an Hannes Hegen, da hat er seinen 100. Geburtstag, trinkt ein Gläschen auf ihn, er hat gern einen schönen Wein getrunken.
Halten wir nochmal fest, Professor Bernd Lindner ist es also zu verdanken, dass der scheue Dicke-Dachs-Erfinder Hannes Hegen seinen umfangreichen Nachlass dem Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig noch zu Lebzeiten geschenkt hat. Ich bin Frank-Michael Bauer und bedanke mich für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wen soll ich mal besuchen und ans Mikrofon holen, schreiben Sie bitte eine Mail an unsere Adresse exquisit@mdr.de. In der ARD-Audiothek und über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de finden Sie weitere Exquisit-Podcasts, zum Beispiel über das Gesundheitswesen in der DDR, von Poliklinik bis SMH, schnelle medizinische Hilfe. Immer wieder interessant und unterhaltsam ist auch der Sonntagsbrunch von MDR Sachsen, dem Sachsenradio. Plaudereien mit prominenten Gästen wie Peter Maffay, Alpha-Will-Sänger Marian Gold oder Komödiant Jürgen von der Lippe.
Menschen reden den ganzen Tag Unsinn. Wenn ich in eine Stadt komme, die ich nicht kenne und nach der Stadthalle frage, dann können Sie mir sagen, wie ich zur Stadthalle komme? Auf dem kürzesten Weg? Nein, ich habe Zeit und der Tank ist voll.
Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek. ARD